Nach dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 212. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten. Und der eine weiß nie, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Das heißt, im Normalfall ist das Ganze eine Blindverkostung für eine oder einen von uns. Letzte Woche allerdings waren wir unterwegs.
Yes.
Und zwar im Südburgenland. Michi, wo waren wir denn?
Wir waren bei den Grutzlers, beim Reini und beim Clemens, also Vater und Sohn, zwei Generationen im Podcast. Richtig cool. Richtig spannend, wie die zwei miteinander arbeiten aktuell
genau.
Und was da geplant ist. Und natürlich haben wir ein bisschen darüber geredet, wie es überhaupt das ganze Weingut entstanden ist und wie der Reini Grutzler und sein Papa, der Hermann, mit dem ganzen Bärwolf-Mythos quasi da so richtig für Furore gesagt haben. Und was halt jetzt der Clemens weitermachen wird.
Genau, und ich finde solche Folgen extrem spannend, wo man mehrere Perspektiven sehen.
Voll.
Also ich finde das immer super cool, wenn man das Winzerpaar gemeinsam da sitzen, haben wir das sehr, sehr interessant. Wir haben noch nie eine Generationenfolge gehabt und ich würde sagen, das versuchen wir jetzt öfter zu machen, weil du schon halt einfach zwei verschiedene Perspektiven hast und es sehr, sehr cool zu sehen war, wie sehr das bei denen ineinander greift.
Ja, und wie sehr sie die gegenseitig auch wieder ergänzen.
Genau. Wie sehr da Verständnis aufgebracht wird dafür, dass es halt trotzdem unterschiedliche Ansichten gibt. Und wie der Reini halt auch sagt, der Clemens macht da richtig coole Sachen, das taugt mir voll, ich schaue mir das voll gerne an. Und er ihm gleichzeitig einfach sehr viel Freiraum gibt. Also
Korrekt.
Einfach sagt, mach einmal.
War richtig leiwand. Im Glasl haben wir natürlich auch was gehabt. Wir haben nicht einen Wein gehabt, nicht zwei Weine, wir haben drei Weine gekriegt in der ganzen Folge. Und zwar die zwei Ortsweine zuerst einmal, Deutschschützen 22 und dann daneben Eisenberg 22, um auch den Vergleich zu sehen.
Das war sehr cool.
Das ist das erste Jahr, wo sie diese Ortsweine tatsächlich so machen. Davor war immer so der Blaufränkische Reserve quasi und dann halt so Sachen wie Alter Weingarten und solche Dinge und halt der Bärwolf als großer Wein drüber.
Mhm.
Und jetzt haben sie eben diese Ortsweinschiene eingezogen, weil halt eben Eisenberg und Deutschschützen trotzdem nochmal ganz unterschiedliche Böden sind und ganz unterschiedliche Ausprägungen haben und das war super zum Sehen.
Ja, ja, es ist sehr klar ersichtlich gewesen. Beide sehr schöne Weine und der Eisenberg hat trotzdem so ein bisschen auf der härteren Seite, auf der unzugänglicheren Seite, der braucht einfach nur einen Deutschschützen so ein bisschen auf der charmanteren Seite.
Voll.
Super, super, super cool, die beiden jetzt nebeneinander sehen zu können.
Ja, und auch was sie da in der Feinheit gerade einfach noch tut, mit Clemens seinem Zutun auch, wo alles nochmal ein bisschen frischer, nochmal ein bisschen feiner wird, was natürlich extrem cool zum Sehen ist.
Mhm.
Und er hat uns dann ein eigenes Projekt gesagt, das nicht so richtig gibt, Risiko 2023, natürlich
so
auch blaufränkisch.
Es gibt tatsächlich nicht so richtig zu kaufen.
Genau.
Es gibt, was hat er gesagt, 300 Flaschen maximal oder sowas in Richtung A-Fasel war es, glaube ich. Aber das ist natürlich nochmal extra spannend, wenn man sieht, wie viel sich der Clemens da ausprobiert und wie viel er spielt.
Genau. Und wenn Sie ja wissen wollt, wie das genau gemacht ist und was da alles dahinter steckt, hört euch einfach die Folgen an.
Richtig.
Es ist eine große Hörempfehlung, weil wir sind eigentlich nur da gesessen und haben zuhören können.
Ja, genau. Gut. Und jetzt, Michi, hast du einen Wein für mich vorbereitet?
Korrekt.
Sehr schön.
Wie es der Brauch so ist.
Wie es der Brauch so ist.
Wenn du keinen vorbereitet hast, habe ich einen vorbereitet.
Wir lieben es. Sehr schön. Du hast dir gedacht, nach die Grutzlers muss eigentlich Rotwein kommen.
Richtig.
Weil du kannst nicht mit Weißwein folgen.
Korrekt.
Und so ist es auch. Erzähl mir mal von den Gläsern, also von der Gläserauswahl.
Ja, ich habe es einfach in verschiedene Gläser geschmissen und habe mich dann für das quasi Zalto Universal, das ist das Zalto Bordeaux, ne, das entschieden, weil es einfach da mir am besten gefallen hat von der Nase her, weil es hat überall gestreut. Also
no
war mehr so, passt gerade gut, habe ich gerade als erstes ausgegriffen.
Ist das Vorderste im Gläserschrank?
Ja, ich habe dann natürlich die anderen auch nochmal hineingebracht und habe das nochmal überall reingeschmissen und habe mir dann gedacht, na, eigentlich war diese Intuition am Anfang schon die richtige.
Toll, perfekt. Gut.
Erzähl mir mal was drüber.
Es ist tatsächlich ein bisschen auf der helleren Seite, ein bisschen auf der durchscheinenderen Seite und auf der schönen, nicht violetten Seite.
Hm. Heute kein Syrah im Glas.
Heute kein Syrah im Glas. Bisschen schade, aber gut, was soll man tun? Ich kann nicht immer Syrah kriegen. Und heute hat das Wetter passt, Kollege.
Okay.
Was ist los?
Naja, immer antizyklisch.
Du musst das immer überraschen. Es geht nicht anders. Die Leute müssen sich überrascht fühlen.
Red nicht so viel, schau lieber den Wein.
Okay, ich arbeite schon. Also, in meiner Nase. Richtig schön. Ein Übergang irgendwo zwischen Cassis und Rebissel.
Mhm.
richtig, richtig schön da drinnen.
Ja.
Auf jeden Fall total auf diese Johannisbeerschiene, irgendwo da dazwischen. Von mir aus auch ein bisschen weiße Johannisbeere
voll,
da dazu, weil es diese Freshness hat, diesen Kick
dahinter. Ja.
Sehr, sehr, sehr geradlinig in der Frucht da drinnen.
Ich finde auch, es hat nämlich so, es hat schon so Anklänge von so ein bisschen einer tieferen Frucht, aber dann kommt es wieder heller und das gleicht sich immer wieder so schön aus.
Schon ein kleines bisschen dirty obendrauf.
Ja, aber nur ganz fein.
Genau. Deswegen als zweites gesagt, nicht als erstes.
Ja, ja. Aber im Sinne von halt so ein bisschen Reduktion, so ein bisschen Fleischigkeit.
Exakt.
Jetzt nichts in irgendeiner Flüchtige oder sonst was, das gar nicht, finde ich.
Flüchtig ist es nicht, nein. Gerade so ein bisschen dieses, nennen wir es reduktives, dirty-Thema.
Ja.
Es ist überhaupt nicht Richtung oxidativ,
nein.
Gar nicht.
Aber so von der Nase her halt so ein bisschen, das ist ein bisschen mehr los in diese fleischige Würze rein. Ja.
Genau.
Und halt voll, finde ich, so was Kräutriges dann drunter.
Ja, sehr vegetabil, genau.
Ja. Voll, also richtig diese grüne Frische noch dazu, die halt auch nochmal diese ganze Frucht hebt quasi in eine hellere Richtung.
Ja. Und es riecht nach Saftigkeit.
Es riecht nach Saftigkeit.
So als Basis.
Voll. Es ist ein bisschen noch so einen leichten Staubleer drüber, der aber nicht so präsent ist, sondern wirklich nur fein drunter, finde ich.
Es ist auch nicht ultra offen.
Ja.
Also es ist relativ dicht beieinander noch, das Ganze. So ein ganz zarter, parfümierter Leer noch obendrauf.
Ja, voll. Also es hat, ich finde, es hat insgesamt so was ein bisschen Florales, was über dem allen liegt, so ein bisschen, weil das alles schon eher fliegt, als es runterzieht, ne?
Ja.
Vom Feeling her.
Das stimmt, ja.
Auch mit dieser Frische natürlich, aber trotz dieser hell-dunkel-Frucht, die immer so auf und runter geht, ist es trotzdem alles sehr auf der parfümierten,
auf der ätherischen Seite.
Ätherischen Seiten,
ja.
Genau. Voll, auch mit diesem Kräutrigen, mit dem Grünen dazu. Hm.
Es ändert sich ja im Glas die ganze Zeit,
ja.
Das ist sehr spannend.
Ja, ja. Es ist jetzt 5-6 Stunden offen.
Okay.
Also das braucht schon Luft da, aber es verändert sich immer in diese Feinheiten die ganze Zeit. Mit jedem Schwenken.
Hm. Schön.
Kannst ewig eine riechen, ja.
Es macht mit ordentlich Power auf. Spannend.
Hm.
Also Säure, Power.
Ja, ja. Richtig. Diese Art von.
Genau. Körperpower, es ist schon was dahinter, hinter dieser Säure. Aber das bleibt auf der ätherischen Seite.
Vollgas.
Meiner Meinung nach. Aber die Säure haut schon ordentlich eine da jetzt. Zum Start. Und du hast am Gaumen viel mehr dieses Fleischige, das fast Richtung Eisen geht.
Ja, ja,
viel, viel mehr als in der Nase.
Wird das richtig, zieht das richtig so eisenmineralisch, das wird fast ein bisschen nicht scharfkantig, aber es zieht sich schon so richtig zusammen. Also das ist ein richtiger Streu. Aber nicht tanninmäßig, sondern wirklich viel mehr diese mineralische Säureader da in der Mitte.
Tannin hast gerade zu Beginn ein bisschen was, das das Ganze halt nach hinten schickt, aber die Säure dominiert.
Ja.
Du hast durchaus auch dieses Holzthema so ein bisschen drin. Also du merkst, okay, passt, das war mal im Holz irgendwo.
Richtig.
Damit sie sich ein bisschen findet vielleicht.
Korrekt.
Schauen wir uns das einmal genau an. Es geht hinten komplett zusammen.
Ja, komplett. Es zieht sich komplett zusammen.
Aber dann bleibt es relativ lang.
Es bleibt voll lang, ja. Aber es ist richtig, ich finde auch von der Saftigkeit her, die am Anfang schon da ist, wo das mal aufmacht, ist das schon sehr auf diesem kräutrigen, ganz, ganz helle Frucht und gar nicht viel Frucht, sondern
komplett.
Viel
bis ganz im Riebisselthema meiner Meinung nach. Also das ganz rote, sehr, also wirklich fein, sehr, sehr fein.
Ja.
Nicht so saftig, wie ich mir gedacht habe, dass es sein wird. Also es hat halt null Ausladendes. Und wenn ich diese Johannisbeere in verschiedenen Variationen riecht, dann erwarte ich mal im Normalfall ein bisschen mehr von diesem ausladenden Saft.
Voll, man glaubt viel mehr, dass das in eine viel fruchtiger Richtung am Gaumen geht.
Es ist tatsächlich sehr, sehr ernsthaft. Es meint das Ganze sehr ernst.
Richtig, ja.
Man kann natürlich auch mit viel Saftigkeit ernsthaft sein, aber der Wein sagt, jetzt konzentrierst du dich mal.
Ja,
das Rest
richtig, richtig, ja. Stimmt, das ist richtig fokussiert.
Ja, und dieses kräutrige Thema hast du eh schon genannt, das ist ja das, was mir hinten bleibt.
Voll.
Es bleibt mir hinten eigentlich null Frucht, es bleibt mir nur dieses Kräutrige und eben auch dieses, wie schon gesagt, dieses Fleischige, das sich dann in Richtung wirklich Eisen, richtig mineralisch, dunkler mineralisch ändert.
Ich finde, es hat hinten so ein bisschen so einen leichten Touch in Richtung so Thymian oder sowas in die Richtung, wenn sie dieses Fleischige mit dem Kräutrigen verbindet. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Nur das, was da von Thymian auch im Nachgeschmack überbleibt. Gar nicht so dieses Prägnante, sondern wirklich nur dieses leichte Kräuter plus irgendwie ist dann also ein bisschen was Fleischiges da.
Ja, okay.
In diese Richtung.
Zumindest so ungefähr, genau. Also ich versuche gerade irgendein Kradl zu finden, was ein bisschen besser für mich passt als Thymian, aber so ungefähr ist das, was halt bleibt. Also wir sind sehr, sehr, sehr auf dieser schlanken, eleganten Seite hier. Das ist einmal ganz klar herauszuheben.
Korrekt.
Und dann schirbt es aber schon ordentlich mit dieser Säure.
Ja.
Von Anfang an. Und die ist wirklich, das ist so das Erste, was du halt wirklich prägnant am Gaumen hast.
Mhm.
Einmal richtig dieses Servus-Säure.
Und das ist lustig, weil ich finde diese Fruchtanklänge dazwischen, die immer wieder kommen, du hast einerseits dieses ganz helle, Riebeselige, du hast aber trotzdem diese, mach es mal so ganz leicht, reiferen Spikes auch drinnen. Es ist ganz spannend. Ich finde, das geht jetzt nicht in Cassis-Richtung, sondern bleibt alles komplett rot. Aber es geht immer wieder so ein bisschen so in Richtung diese reife Walderdbeere und solche Dinge immer wieder runter.
Voll. Alles im roten Bereich.
Ja, alles im roten Bereich. Sehr schön.
Nur im positivsten super. Sinne natürlich. Und auch spannend. Ich versuche das jetzt gerade zu einer Rebsorte zuzuordnen. Ist gar nicht so easy. Rein vom Glasl vorher anschauen, haben wir gedacht, okay, hast du vielleicht ein Pinot oder sowas in der Richtung mitgebracht. Am Gaumen würde da jetzt nicht sofort Richtung Pinot laufen, aber man kann durchaus Richtung Pinot gehen, einfach weil es sehr feingliedrig ist, sehr fein strukturiert und so weiter und so fort. Dadurch, dass wir sehr, sehr, sehr feingliedrig sind, von der Grundstruktur her und auch von der Tanninstruktur her, und jetzt auch nicht ultra kalt gefühlt. Mhm. Also wir sind nicht auf einem ganz, ganz, ganz kalten Eck.
Mhm.
Auch durch diese tiefe Würzigkeit und so, war ich jetzt nicht auf, okay, das muss unbedingt jetzt irgendwie Deutschland oder Österreich sein gehen.
Korrekt.
Sondern im Gegenteil vielleicht ein bisschen Obi.
Mhm.
Ich weiß noch nicht, wo genau ich das Ding hintun soll. Aber es ist halt sehr, 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 sehr feingliedrig gebaut. Das heißt,
korrekt.
Besonders viel Sonne kriegt es halt dann trotzdem nicht.
Das ist auf jeden Fall richtig. Es kriegt nicht besonders viel Sonne.
Aha, okay. Aber sind wir innerhalb von Österreich und Deutschland?
Nein.
Gut. Das heißt, wir sind in Frankreich irgendwo. Wundervoll.
Korrekt, ja. Ich deute ein Ja.
Es wurde genickt. Wo tun wir die denn hin, mein Freund?
Ja, was ist jetzt für eine Rebsorte, haben wir gesagt?
Ist es doch der Pinot.
Natürlich ist es Pinot. Gut,
passt. Aber wo tun hin, diesen Freund? Wer hat einfach dieses schöne, unterliegende, kräutrige Thema und so weiter und so fort?
Das heißt, um deinen Gedanken zu folgen, du sagst jetzt, okay, so wie das daher liegt, kommt mit diesem Kräutrigen, mit dieser tiefen Würze, es muss ein bisschen wärmer sein. Oder sagst du, mit dieser Feinheit, mit dieser Säure, ja, es muss eigentlich ein dicken Köder sein.
Das ist mein Zwiespalt hier.
Ja.
Das ist mein Problem an dieser Sache. Es ist einfach ultra fein und es hat einfach ordentlich Säurekick.
Und was liegt im Zwiespalt? Wenn man sich nicht sicher ist, wo der Pinot herkommt, wo kommt er dann immer her?
Aus Burgund natürlich.
Natürlich. Korrekt.
Das kriegt halt den Zwiespalt hin.
Ich verstehe es, ja.
Auch so von der Gesamtstilistik her, also mir würde es voll interessieren, was für ein Jahr das ist.
Mhm. Und was glaubst du denn, was für ein Jahr das ist? Also was vom Gefühl her.
Säure haut halt ordentlich rein.
Wie alt, wie jung
also
kann
es
das
muss,
sein?
Es muss irgendwas, es ist nicht ganz, 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 ganz jung.
Korrekt.
Wie gesagt jetzt.
Ja.
Säure sagt, wenn wir wirklich im Burgund sind, du brauchst irgendein kühleres Jahr. Es geht nicht anders.
Korrekt.
Der ganze Rest sagt, ich habe schon ein bisschen Zeit zum Reifen gehabt.
Genau.
Ist es 21 oder ist es ein anderes Jahr?
Es ist 21.
Okay, passt, super. Weil dann hat es zumindest einmal jetzt, was sind es, 4 Jahre gehabt.
Korrekt. Es hat 4 Jahre gehabt, es ist 21, es ist Burgund. 21 kommen dann eher noch drauf, ganz geschissenes Jahr
ganz,
im Burgund.
Ganz, ganz schwieriges.
Wirklich.
Deswegen gibt es ja sehr, sehr wenig Wein grundsätzlich aus dem Jahr 21 und das ist nicht so der Nummer 1 Kaufempfehlung, weil sie viele Leute halt sehr, sehr schwer da haben.
Ja, richtig. Das ist ein Wein, den es nur in 21 gibt tatsächlich.
Oha.
Und ein Produzent, den du wahrscheinlich nicht am Schirm hast, glaube ich jetzt mal. Vielleicht hast du es irgendwo schon mal aufgeschnappt. Maison Meyer. Sagt er irgendwas?
Maison Meyer. Der Name sagt mir was.
Okay, sehr gut.
Kann ich es kennen, ist meine Frage.
Naja, im Glasl gehabt hast du das sicher noch nie, weil es gibt von dem so verschwindend gering viel.
Na, aber Mesomer. Ich google da mal M-E-Y-E-R.
Ja, ja. Weil lass es googeln, ich erzähle das eh.
Ja, passt, erzähl was.
Du musst das nicht
ich
würde
nur das Label sagen, tatsächlich. Aber wenn es M-E-Y-E-R ist, dann habe ich es zumindest schon mal gesehen und gehört. Ja. Ich habe es natürlich noch nicht im Glasl gehabt. Ich bin mir sicher, dass ich es mal auf Instagram irgendwo in meinem gespeicherten Ordner.
Sehr gut. Ich habe mir die Flasche auf den Tisch gestellt. Mesomeyer, oder eigentlich müsste man sagen Mesomeyer.
Meyer.
Weil wir sind da zwar in Burgund, wir sind genauer gesagt in Pomar. Und diesen Wein, wie gesagt, gibt es nur einmal so im 21. Jahr. Wir kommen gleich dazu, warum das so ist. Aber eigentlich Mesomeyer, weil der Nico Meyer, der das Ganze betreibt, kommt ursprünglich aus Hamburg.
Hey Nico, hast du im August Zeit? Ich bin im Pomar.
Sehr gut. Schauen wir, ob der Nico antwortet, ist aber dazu später mehr.
We will see.
Aber falls du, also wir werden diese Connection nachher für dich establishen.
Wundervoll.
Ganz, ganz leibender Kerl, macht viel Spaß. Richtig, richtig netter Typ.
Perfekt.
Na gut, der Nico, wie gesagt, aus Hamburg, ist jetzt nicht unbedingt die Weinbau-Gegend schlechthin. Er kommt auch selber nicht aus dem Weinbau, wie du dir vorstellen kannst.
Naja, wenn er aus Hamburg kommt, dann wird es schwierig.
Familienweingut in Hamburg, das geht sich halt nicht ganz aus. Schauen wir mal, was der Klimawandel noch bringt, aber es dauert noch ein paar Jahre. Bis er zum Wein gekommen ist, hat es auch entsprechend beim Nico ein bisschen gedauert. Er hat mir erzählt, dass er früher eigentlich gar keinen Bezug zu Wein gehabt hat, logisch, und auch zu Alkohol insgesamt, hat er gesagt. Dass er gesagt, ihm hat das nicht wirklich interessiert in seiner Jugend. Gleichzeitig hat sein Vater allerdings ganz gute Kontakte gehabt, damals zu Freunden, die sich halt mit Wein beschäftigt haben. Und die haben ihm halt immer wieder Tipps gegeben, was man so kaufen sollte. Und der hat sich halt jetzt nicht wahnsinnig auskennt, aber hat halt einfach das gemacht, was die gesagt haben, und hat halt so 86er Mouton Rothschild gekauft. Und das ist halt damals noch gegangen.
Yep.
Also das war eh auch damals schon teurer Wein, aber das hat da damals wer empfohlen, der sich wirklich auskennt hat, hast das halt einkauft und hast das für damalige Verhältnisse im Vergleich zu heute sehr, sehr günstig gekriegt, hat der Nico gesagt.
Ja, der Vergleich ist halt das Orge.
Ja, also Chateau Dicam und so. Also die ganzen Klassiker, die damals halt in den 90ern noch sehr günstig zu kaufen waren im Vergleich zu heute, genau. Und mit dem ist der Nico auch so ein bisschen zum Wein gekommen, hat er erzählt. Also er hat halt dann so mal irgendwie Mouton Rothschild gekostet und hat gesagt, ja, pff, ist irgendwie schon spannend, dass da, also wie viel da rundherum entsteht und was da Leute drüber reden und so. Und das hat ihm halt so ein bisschen gecatcht. Jetzt wahnsinnig geschmeckt hat ihm das natürlich jetzt nicht per se, weil...
Wüder Einstieg hast.
Total wild, ja. Und halt, er hat auch gesagt, ja, er hat halt dann einmal so ein bisschen die ganzen Fruchtbomben Australiens probiert und so und ist halt über die Schiene dann wieder zurückgekommen, weil er hat einfach einen Bezug zu Feinwein gehabt,
ja,
per se. Und das, sagt er, war aus seiner Sicht schon wichtig, dass er einfach gewusst hat, wie weit es da geht quasi. Und wie gesagt, er hat sich mit dem Weinthema so ein bisschen beschäftigt, hat sich halt einmal so ein bisschen eingetrunken und hat das halt klassisch zum Hobby gemacht. Also so ein bisschen so wie viele unsere Hörerinnen und Hörer auch oder wie wir auch so.
Ja.
Ja, beschäftigst dich halt mit Wein, ist halt ein schönes Hobby, spannend, kostet viel Sachen, aber das war es auch. Und der hat halt gesagt, der hat damals halt Freund gehabt, mit denen hat er halt einfach immer wieder leibende Flaschen aufgemacht und die haben sich halt auch interessiert dafür. Er hat auch gesagt, die waren recht spendabel und haben auch mal ein bisschen mehr Geld für Flaschen Wein ausgegeben, weil er hat quasi diese Freundesgruppe in das Weinthema reinbracht.
Ja, ja.
Das heißt, die sind nicht aus der Seite gekommen und haben dann natürlich gesagt, okay, cool, wenn es da weitergeht, wir sind schon alles Genussmenschen und uns interessiert das schon. Wir können schon einmal einen Schritt weiter aufgehen im Regal quasi und die nächste Flaschen kaufen quasi und haben sie halt immer wieder ein paar Sachen geleistet und haben sie in dem Feinwein-Ding einfach mal ein bisschen durchgekostet. Und alles recht leiwand, wie gesagt, aber halt Hobby. Er ist ganz klassisch seinen Weg gegangen, hat Wirtschaft studiert. Dann hat er bei einer Bank angefangen, und zwar bei der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Das ist, klingt sehr kompliziert, das ist im Endeffekt ja, eine Bank, die sich mit dem Automobilwesen beschäftigt und darauf spezialisiert. Das heißt, die machen einerseits Kredite und Finanzierungen für Autohäuser genauso wie für Privatkunden.
Spannend.
Ja, genau. Also
sehr, sehr spezifisch.
Mittelspannend, glaube ich, aber ja. Halt schon ein sehr, sehr trockenes Feld, Bank halt, ja. Und das war so um 2011 herum und der Nico hat halt begonnen, von wirklich Junior sich hochzuarbeiten bis in eine Führungsposition. Also ein guter, sicherer Job. Hat ihm auch Spaß gemacht, das Ganze, hat er gesagt.
Ah ja.
Aber es war halt ein Job und jetzt kein Leidenschaftsthema, sagt er selber.
Okay.
Und seine damalige Freundin war Biologin und war spezialisiert auf Ornithologie, also so Vogelkunde und Vogelschützerin selber gewesen und war da halt mit voller Leidenschaft drinnen.
Mhm.
Und das war so ein bisschen der Punkt, wo er gesagt hat, du hast irgendwie das geschafft, dass du da ein Thema hast, einen Beruf hast, der wirklich komplett deine Leidenschaft ist. Und bei mir ist es so, mir macht das Spaß und das ist ein cooler Job grundsätzlich, ich verdiene gut, bin da gut aufgestiegen, habe eine Führungsposition, habe ein cooles Team, aber es ist halt nicht meine Leidenschaft, dass ich da jetzt in der Bank sitze und mit den Zahlen beschäftige.
Ja, ich glaube, wenn du diesen direkten Vergleich hast, mit wem, den du jeden Tag siehst und wo du merkst, das ist ein Job, das ist ihr Leben und Richtig. Sie will nichts anderes machen jemals, dann fängst du wahrscheinlich eher an zu überlegen, als wenn du einfach mit irgendeinem
zusammen bist,
der genau das Gleiche macht wie du. Passt, aber ist halt nicht die Leidenschaft schlechthin.
Voll.
Ich glaube, dann kommst du gar nicht so wirklich drauf. Mhm. Aber das klingt so, als ob es noch ein bisschen wachgerüttelt hätte.
Genau, das hat ihm so ein bisschen aufgerüttelt und er hat halt dann eben begonnen, so ein bisschen zu hinterfragen, wie geht es jetzt weiter und was tue ich. Und hat dann halt immer überlegt, also überspitzt gesagt, so ein bisschen early midlife crisis quasi. Er hat nicht gewusst, wie weiter und so. Irgendwie war das nicht so hundertprozentig halt das, was er für ewig eben machen will.
Immer die Banker mit ihrer early midlife crisis.
Gell, es ist wirklich,
Julien, also schon Nico, wieder alle.
Ständig Banker. Aber die Geschichte geht ganz anders weiter. Das ist ganz lustig. Weil ich mir am Anfang gedacht, ui, das ist genau dieselbe Geschichte. Aber nein. Ja. Ich war ihm da quasi in der Bank, hat gesagt, ja gut, was kann ich noch machen? Und ist natürlich wieder auf dieses Hobby, auf diese Leidenschaft Wein zurückgekommen, weil das war halt das, was er ständig gemacht hat, mit dem er sich ständig beschäftigt hat, das ihm immer taugt hat, das auch ein riesiges Feld ist. Und hat er gesagt, ja okay, gut, ich muss irgendwas mit Wein machen. Ich muss da irgendwie rein.
Ja.
Und hat einfach mal seinen Job gekündigt.
Ohne irgendwas anderes zu haben. Wild.
Naja. Natürlich. Aber er hat gewusst, was er machen will.
Okay.
Er hat gesagt, ja passt, ich bin jetzt Anfang, Mitte 30, was ist die beste Möglichkeit im Weinthema, sich da richtig einzubringen und da richtig was machen zu können? Richtig, Geisenheim.
Ich hätte jetzt gesagt, was weiß ich, Weinhandel oder sowas.
Nein. Ja, ist richtig, sofort mit einem Plan, passt, er macht jetzt Geisenheim.
Aber nach Geisenheim darf man ja nur, wenn man...
Korrekt.
Ein Praktikum vorher hatte
Korrekt.
Oder ähnliches.
Korrekt. Also er hat dieses Weinhobby, das ist da, er hat viel Sachen getrunken, hat sich jetzt auch schon relativ auskennt im Weingame quasi, aber er hat natürlich keine Ahnung von Wein machen und er hat natürlich auch kein Praktikum, ne? Hat nichts. Er hat sich aber sofort sein Vorpraktikum gecheckt und zwar beim Philipp Wittmann, also kein schlechter Start. Und da hat er gesagt, da kommst du natürlich hin, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt da mich schon in dem ganzen Feinwein-Thema durchtrunken, naja, dann weißt du schon, welche Adressen in Deutschland für die relevant sind.
Also wenn du anfängst zum Weindringen mit Mouton Rothschild und Chateau de Cam, dann musst du halt beim Wittmann das erste Praktikum machen, es ist ganz klar.
Das macht schon Sinn, ja. Also da gibt es zwei Adressen, gehst zum Philipp Wittmann oder du gehst zum Klaus-Peter Keller und Klaus-Peter Keller ist wahrscheinlich nicht so einfach. Und Wittmann geht halt noch eher irgendwie.
Ja.
Aber im Endeffekt musst du zu so einer Adresse gehen vom Wording her. Es macht vollkommen Sinn.
Passt,
ne? Und er hat gesagt, da hat er halt einmal gesehen, wie Qualität geht, wie Arbeiten geht auch mit Händen und Füßen, weil davor war halt wirklich so Bürojob, ne? Und das ist halt schon, wenn du da von Führungsposition auf Praktikant zurückgestuft wirst, hat er gesagt, das war schon spannend und schon eine harte Schule zu Beginn einmal.
Klar.
Es ist halt schon ein Riesenschritt. Ne? Also der hat wirklich ein relativ großes Team geleitet in der Bank zu dem Zeitpunkt davor. Und dann war er beim Wittmann Praktikant und quasi mit den anderen 15-jährigen Praktikanten auf selber Ebene, mehr oder weniger.
Es ist natürlich richtig, dass du da diesen großen Altersunterschied hast. Also gerade wenn du so dieser Quereinsteiger bist, der erst mit Anfang, Mitte 30 draufkommt, dass du das machen willst. Mich würde es auch sehr interessieren, ob er sich am Anfang überfordert gefühlt hat. Am
Anfang war auf jeden Fall viel. Gleichzeitig gesagt, da hat er halt den riesen Vorteil gehabt, dass er sich fokussieren hat können. Weil er hat halt ganz genau gewusst, warum er das macht.
Stimmt, das wissen nicht alle Praktikanten am Anfang, das stimmt schon.
Das wissen die Praktikanten nicht, er hat auch gesagt, in Geisenheim, die Leute, die was dort studiert haben, das waren halt viel Weingutssprösslinge, die gesagt haben, naja, logisch, wir haben ein Weingut daheim, ich mache das halt einmal weiter. Aber die haben trotzdem noch nicht gewusst, was genau, wohin und taugt denen das wirklich. Und er hat gesagt, er hat halt gewusst, für was er da lernt.
Ja,
okay. Das war halt für ihn nicht das Thema, boah, da muss ich jetzt was lernen sein. Für ihn war halt so, ja geil, da kann ich jetzt das machen und dann kann ich das machen. Also der war halt ganz anders von einer anderen Seite motiviert.
Ja.
Er hat gesagt, er war jetzt natürlich nicht der, der was in Geisenheim vorher auf Party gemacht hat und sonst was. Das machst du halt nicht mehr, ja, wenn du schon 30 bist, eben, quasi und da anfängst. Und das war natürlich ein bisschen anders. Aber er hat gesagt, er hat das eigentlich als vollen Vorteil gesehen, dass er da halt einfach studieren darf und was lernen darf.
Ja.
Wo halt natürlich mit 20, wenn du da anfängst, sagst du halt, jetzt muss ich mal das Studium machen, zach, und muss ich für die Prüfung lernen, urzach, ich will eigentlich nicht schön. Und er hat das halt natürlich von einer anderen Seite betrachten können. Er hat dann neben dem Studium ein Praktikum gemacht bei Peter Jakob Kühn.
Sehr schön.
Auch keine schlechte Station.
Sehr, sehr schön.
Da hat er gesagt, war das Biodynamie-Thema natürlich extrem spannend. Mhm. Das gibt es ja bei Wittmann auch, die arbeiten ja auch biodynamisch. Aber er hat gesagt, das ist trotzdem nochmal ganz was anderes, weil halt bei Kühns ist das halt komplett aus der Überzeugung für diese Biodynamie und da wird halt alles in Richtung Biodynamie gemacht. Bei Wittmann ist es mehr der Qualitätsgedanke, der was das antreibt.
Ja.
Und das hat er gesagt, das war schon einmal, also das kann man nicht vergleichen an biodynamischer Arbeit. Das sind zwei ganz andere Zugänge quasi zu dem Thema.
Ja.
Er war dann auch noch bei der Eva Fricke und bei Balthasar Ress zum Praktikum und hat dort dann vor allem mit dem Außenbereichsleiter viel zusammengearbeitet. Das war nämlich dasselbe. Das war dasselbe Typ, der zuerst bei Eva Fricke und dann bei Balthasar Ress Außenbereichsleiter war, die Weingärten gemacht und da hat er gesagt, da hat er halt extrem viel Weingartenarbeit gelernt.
Cool.
Weil halt einfach zwei Betriebe, dasselbe Typ, der da das beibringt, der da auch immer referenzieren kann auf die Unterschiede und so, ist natürlich schon richtig leiwand, wenn du so einen Moment hast.
Hast du sehr, sehr selten sowas, cool.
Richtig, richtig. Also das war schon auch sehr, sehr spannend. Aber du siehst schon, ja passt, die Stationen sind alle in Deutschland, sie sind ausgesucht, sehr Riesling fokussiert.
Ja.
Und du fragst dich gerade wahrscheinlich, wie zur Hölle sind wir eigentlich im Burgund gelandet?
Absolut.
Verstehe ich, aber ich muss dich noch ein bisschen auf die Folter spannen.
Na gut.
Nur so viel, du kennst die Person, die daran schuld ist. Das platziere ich schon mal in deinem Kopf, damit du jetzt da voll nachdenken kannst.
Ah, Alter.
Und damit dich voll ärgern kannst.
Okay.
Während ich da in meiner Geschichte weiter erzähle.
Passt.
Der nächste Schritt ist nämlich dann ein bisschen größerer. Der Nico geht nämlich in die USA. Out of nowhere, gell? Nein, er hat in seiner Wein-Hobbyzeit schon sehr viel Amerika getrunken. Das hat ihm immer schon voll interessiert.
Okay.
Hat ihm auch schon fasziniert gehabt, einfach so wirklich Napa Valley und so, diese ganzen Sachen waren einfach immer spannend für ihn.
Ja.
Und er hat aus dieser Zeit auch einen Kontakt gehabt, nämlich den Benoit Turquet. Das ist ein absoluter Superstar in Amerika. Also ein Franzose, der nach Kalifornien gegangen ist. Und den hat er bei einer Kalifornienreise kennengelernt, weil der Typ, also Winemaker, ne, du hast ja dort viel mehr diese Trennung natürlich zwischen Winemaker und den Leuten, die im Weingarten arbeiten und so. Und das ist halt ein Superstar-Winemaker quasi.
Ja.
Also, weiß ich nicht, über 30 mal 100 Backerpunkte und sonst was. Also so richtig ganz arg in dieser Feinwein-Bubble und Ding drinnen quasi und halt so. Ja, einer der Größten quasi und der ganz viel Sachen beratungstechnisch gemacht hat, 17 verschiedene eigene Projekte auch gehabt hat. Und den hat er kennengelernt quasi bei einer Weinreise mit seinem Freund quasi. Und der Typ war einfach fasziniert davon, dass da so ein Banker aus Deutschland kommt und sich aber so gut mit Wein auskennt und so tief drinnen ist, obwohl das denn sein Hobby ist und der nicht in der Weinbubble arbeitet. Also das war so ein bisschen der Schmäh, wo der gesagt hat, irgendwie bist du spannend, du bist irgendwie
was
ein cooler
bist
Typ.
Du?
Genau. Und der hat gesagt, weil da war damals schon so im Entstehen, ob der Nico nicht irgendwann einmal doch was mit Wein noch anfangen muss. Also da war schon dieser Gedanke im Hinterkopf, das kann es noch nicht gewesen sein, nur in der Bank arbeiten. Und der Benoit Troquet hat dann gesagt, ja passt, wenn du mal irgendwas machst, ruf mich an, dann kannst du bei mir arbeiten.
Cool.
Und so war es halt dann auch. Also er hat gesagt, ja. Er ist nach Amerika gegangen, also nach Amerika gegangen ist ja nicht so einfach. Er hat eine Green Card gekriegt, weil er hat sich, wie er Geisenheim begonnen hat, auch für die Green Card Lottery angemeldet.
Oh.
Also hat einfach spekuliert und hat gesagt, ja, falls das was wird, dann kann ich nach Amerika gehen, kann dort was machen, weil es ist so weintechnisch so ein bisschen ein Sehnsuchtsort.
Wie vorbereitet kann man sein?
Ja, ultra, gell? Aber gut, der macht das halt auch nicht aus einer jugendlichen Leichtsinnigkeit, sondern er hat sich das halt überlegt. Nein, komplett vorbereitet, komplett
nicht
alles,
schlecht.
Alles in place schon mal und dann schauen wir, was wo aufgeht. Richtig geil. Er hat also dann, wie er gemerkt hat, ja passt, er hat die Green Cards gekriegt und hat diese Lottery gewonnen, hat er den Benoit angegriffen, hat gesagt, ja passt, was können wir machen? Also hat er dann, wie er die Green Card gekriegt hat, den Benoit angegriffen, hat gesagt, hey, kann ich bei dir arbeiten? Der hat gesagt, ja, sicher, komm um. Und wie gesagt, der Typ, komplett famous, er ist auch, sein Mentor quasi ist der Michel Roland, der auch ultra bekannt ist im Bordeaux, aber auch in Amerika eben viel gemacht hat als Flying Winemaker und halt, der hat noch mehr 100 Parker-Punkte quasi. Also das geht zwar kaum, aber der ist noch mal eine Stufe drüber und das ist halt den Zement. Also du siehst schon, aus welchen Ecken das Ganze da kommt.
Mhm.
Und der Nico ist halt nach Amerika ausgewandert, ne? Weil du kannst ja mit Green Card jetzt nicht sagen, ja passt, ich nehme es an und bin hin und wieder mal da, sondern du musst halt wirklich drüben sein.
Yes.
Und hat dort eben unter dem Benoit gearbeitet und hat gesagt, es war richtig hart. Also sowas wie Freizeit hat es eigentlich gar nicht gegeben. Er hat gesagt, er hat nur gekackelt. Ist dann auch zum Personal Assistant von Benoit selber aufgestiegen.
Boah.
Und er hat gesagt, das war halt extrem spannend, weil da war er halt so nah dran und hat natürlich unendlich viel gelernt, weil da war er bei jedem Schritt quasi dabei. Egal, ob das jetzt da irgendwas im Keller war, irgendwelche Entscheidungen im Keller waren oder ob das irgendwelche Management-Decisions waren, er war halt komplett dabei und das hat er gesagt, Lerneffekt unfassbar.
Da hast du halt vor allem den Überblick.
Richtig, richtig. Und er hat gesagt, was ihm da so am meisten hängen geblieben ist, war diese Versessenheit auf Details. Er hat gesagt, das kann man sich aus einem europäischen Weinbaugedanken gar nicht vorstellen, wie arg versessen der amerikanische Weinbau quasi auf jedes einzelne Detail ist. Halt jeden Wert 700 Mal checken, alles komplett analytisch und da muss jeder kleine Schritt muss passen, wo man bei uns viel mehr in diesem, auch in der Klassik, viel mehr trotzdem in dem Laissez-faire-Thema drinnen ist.
In dem das wird schon.
Richtig. Mhm. Und das hat er halt gesagt, das war schon faszinierend, wie viel man wirklich Wein machen kann und nicht einfach nur werden lassen kann.
Ja.
Also halt ganz ein anderer Zugang und halt einfach spannend gewesen, was da alles geht, weil er hat halt das trotzdem in Europa, auch wenn er da bei klassischen Betrieben war, war das trotzdem nochmal ein ganz anderer Schritt, hat er gemeint. Und das war eine super spannende Zeit und ich glaube, der Nico wäre auch noch länger in Amerika geblieben. Vielleicht wäre er sogar heute noch dort, wenn es nicht seinen Eltern schlechter gegangen wäre. Und er damals nach fast 3 Jahren Amerika gesagt hat, okay gut, ich kann nicht am anderen Ende der Welt sitzen, wenn es meinen Eltern nicht gut geht.
Klar.
Ich muss näher daheim sein wieder und hat er gesagt, ja passt. Zurück und die USA sind da halt natürlich brutal. Wenn du da ein paar Monate nicht da bist, ist die Green Card sofort weg.
Yep.
Also die Chance hast du dann nicht mehr. Das war vorbei, das war klar, wenn er da zurückgeht. That's it. Er hat dann Geisenheim eben weitergemacht, hat auch wieder bei der Bank angefangen, wo er vorher war. Also er hat wieder weitergearbeitet und halt nebenbei Geisenheim gemacht. Das war gerade die ganze Covid-Zeit.
Ah.
Du sagst jetzt schon, war, hebt er das auf, da kommt noch viel mehr.
Okay.
Es war so um 2020, also in dieser Covid-Zeit, und er hat gesagt, er wollte halt unbedingt wieder irgendwo Wein machen, irgendwo im Weingarten stehen, hat aber nicht wirklich gewusst, wie und wann und wo. Und er hat das damals einem befreundeten Winzer erzählt, nämlich dem Nicolas von Maison Harbour.
Ah.
Oder Maison Harbour.
Ja.
Aus dem Burgund. Du erinnerst dich sicher noch an die Wein am Limit Messe.
Natürlich.
An diesen unfassbar liebenswürdigen, kleinen Amerikaner.
Mann überhaupt.
Ja, Wahnsinn. Der uns dort seine Weine gezeigt hat und gefühlt die größte Freiheit auf der ganzen Welt gehabt hat, dass er da uns die Weine zeigen darf.
Absolut.
Und da ist nicht um uns gegangen, das war wurscht, wer da gestanden ist. Er hat das jedem das Gefühl gegeben, Alter, wie geil ist es, dass ich dir jetzt da ein Glasl von meinem Wein einschenken darf und du das kostest.
Und das den ganzen Tag lang. Also richtig. Das ist so viel, da war so viel Passion da für dieses Thema Wein und so viel Happiness darüber, dass seine Weine so viel Anklang finden. Und die Weine waren noch geil, ne? Also
die Weine sind mega. Und der Nicolas und die Frau, die Colin vom Nicolas, die Frau und der Nico sind eng befreundet.
Ah.
Und er hat ihm halt sein Leid geklagt. Und hat er gesagt, hey, ich möchte eigentlich irgendwann wieder Wein machen. Und dann Nicolas in seiner offenen Art hat natürlich gesagt, ja, komm zu uns, machst du dann Wein mit uns? Machst du halt was im Burgund?
Cool.
Und das war halt so, war gar nicht irgendwie auf dem Schirm vom Nico. Also er hat gesagt, Burgund. Ja, ich meine, wenn dir das wer anbietet, kannst du eigentlich nicht nein sagen.
Eigentlich ja.
Und ist halt einmal völlig planlos eigentlich in dieses Abenteuer Burgund gestartet. Aber ich schaue, es musst du nehmen, es ist halt das Burgund. Und das Weinmachen selber in Burgund ist ja jetzt nicht ganz so einfach. Wir kennen die Preise, die man aktuell für Weine aus dem Burgund zahlt. Entsprechend kann man sich auch vorstellen, wie hoch die Preise für Flächen da sind. Ne? Also das ist natürlich komplett unleistbar. Also der Nico hat gesagt, wenn man seine Geschichte verkürzt hört, denkt man sich vielleicht, ja gut, geil, Banker, wahrscheinlich irgendwo im Investmentbereich, wird der Mörder viel Kohle gemacht haben und jetzt hat er sich da in Burgund gemütlich irgendwie Flächen gekauft und hat halt sein Hobby zum Beruf gemacht, weil er zu viel Geld hat. Na, also das wäre schön, aber so ist es nicht. Es ist auch kein Investor hinter dem Ganzen, sondern das ist alles selber finanziert vom Nico und ich meine, er hat nicht schlecht verdient damals in der Bank, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Aber jetzt halt auch keine Unsummen. Also das Thema Weingärten kaufen fällt halt weg. Ne? Und einfach Trauben jetzt vom Nikolaus nehmen, von Maison Haber, ist halt auch keine Option, weil das war halt dann nicht sein eigenes, das war auch irgendwie ein Blödsinn, also das interessiert ihm dann auch nicht. Und dann gibt es eigentlich nur mehr zwei Optionen. Das eine ist, Trauben zu kaufen. Mhm. Das andere Thema ist, einen Weingarten pachten quasi und in Trauben bezahlt werden. Das sind so die zwei Varianten, die du im Burgund machen kannst. Der Nico hat sich dann für Ersteres entschieden und er kann ja beim Nikolaus quasi alles mitbenutzen. Also er hat die ganzen Gerätschaften, hat den Keller mitbenutzen dürfen, alles kein Problem.
Mhm.
Das heißt, er braucht eigentlich nur Traubenmaterial. Und wenn man jetzt also an Österreich und Deutschland denkt, so Trauben zukaufen, dann heißt das bei uns halt, ja, du inserierst irgendwo in einer lustigen Datenbank, hörst, ich brauche x Kilo Trauben. Oder es inseriert werden, sagt, hörst, ich habe x Kilo Trauben, wer will es haben? Und das war's. Ne? Also es geht relativ simpel eigentlich. Im Burgund ist das natürlich ein bisschen komplizierter, weil sonst war es nicht das Burgund. Und wir müssen ja auch ein bisschen auf Protektion schauen. Ne? Nicht, dass da irgendwie auch
da
was
darf
macht.
Da darf ja keiner dazukommen, der da nicht herkommt.
Genau. Ist ja generell ein Thema. Ne? Also wir wollen jetzt nicht unbedingt irgendwen, der was da von außen reinkommt. Und da gibt es ein System dafür, nämlich die Courtiers. Die Courtiers sind quasi zwischen den Traubenproduzenten und den Käufern der Trauben zwischengeschaltet und die vermitteln da quasi die Weingärten und die Trauben, die du kaufen willst. Das heißt, du musst zuerst einmal zu den Courtiers überhaupt kommen. Erschwerend kommt hinzu, wie du richtig sagst, du bist als Deutscher natürlich der Ausländer.
Jupp.
Interessiert einmal gleich gar keinen. Und das zweite Erschwerende, der Nico kann kein Französisch.
Oh shit. Ja, dann.
Es war ja jetzt auch nicht sein großer Plan, dass er ins Burgund geht.
Nein, ey, USA
ist halt
und nicht
passiert.
Burgund. Mhm. Ja, ich verstehe schon.
Ergo, irgendwie jetzt da Französisch war halt nie ein Thema. Und jetzt ist er da halt reingestolpert, spricht die Sprache nicht, ist ein Deutscher und muss da irgendwie an Trauben kommen. Es war eine absolute Odyssee.
Mhm.
Also der Nikolaus von Maison Haber hat natürlich geschaut, dass er ihm da ein bisschen unterstützt und ihm mal ein paar Kontakte legt und so. Aber insgesamt hat der Nico gesagt, er hat über 50 Courtiers angeschrieben, angerufen und versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen.
Boah.
Und die irgendwie angebettelt, dass er da irgendwo Trauben kriegen kann. Also es ist richtig ultra zache hocken, hat er gesagt. Und das Problem ist halt, du willst ja dann auch nicht einfach irgendwas nehmen. Ne? Der hat jetzt schon viel gesehen, der hat einen ultimativ hohen Qualitätsanspruch, wenn du die Betriebe anschaust, was der alles gemacht hat, dann hat er auch in Amerika nochmal diesen Detailfokus dazu gekriegt. Dort natürlich auch viel gesehen von, wie bewährt die Weingärten von außen, weil du ja da diese Trennung ganz klar hast vom Winemaker zu dem Bauern quasi, der was die Weinberge bewirtschaftet oder zu dem in Amerika eher halt Manager, der was die Weingärten bewirtschaftet, aber trotzdem eine klare Trennung da drin. Also er hat zwar den Vorteil, dass er ganz gut abschätzen kann, ob das in seine Richtung geht, wenn er die Weingärten sieht oder nicht. Aber er ist eigentlich in einer Position, wo er fast alles nehmen muss, aber nicht alles nehmen will.
Ja, es ist halt immer scheiße, wenn du komplett abhängig bist und wenig tun kannst in deiner Situation.
Richtig. Und wie gesagt, wir sind da 2020.
Mhm.
2020 wird der erste Jahrgang. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen an zeitlichen Stress.
Puh.
Und das war halt echt also ganz schwierig, dass du was Gutes findest. Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu sagen, wir sind Gott sei Dank in Burgund und da wird Gott sei Dank schon sehr lang sehr gut gearbeitet.
Stimmt auch wieder.
Und das ist immer noch kleinstrukturiert. Das ist als Region schon gut dafür, dass du da hochqualitatives Material rauskriegst.
Yep.
Ergo, wenn du dann irgendwann was findest, was nicht ganz scheiße ist, dann ist das eigentlich schon sehr, sehr, sehr gutes Material. Aber gut, er hat halt geschaut und geschaut und geschaut und hat ein bisschen was gefunden. Ist natürlich nicht günstig, aber es ist gegangen. Er hat 3 kleine Flächen sie checken können. Mhm. Ein bisschen Pinot, ein bisschen Chardonnay und eine kleine Fläche Aligoté. Und so entsteht im 2020 dann der erste Jahrgang von Maison Meyer. Wie gesagt, im Keller von der Maison Harbour. Und helfen tut ihm natürlich diese Erfahrung. Er schafft es, dass er da Weingärten findet, die qualitativ gut sind, wo er abschätzen kann, dass das passen wird. Die nächste Hürde ist natürlich, nachdem du einmal weißt, dass du Trauben hast, das Thema Fässer, weil Equipment mitbenutzen ist das eine, aber also Fasseln musst du halt deine eigenen Fasseln verwenden, weil du kannst nicht sagen, hey, kannst du mir da eine Fassel bauen, kannst schon machen, will aber natürlich dann Nico auch nicht, weil der ist ja ein Freak und versessen drauf, was er da alles machen kann.
Aha.
Und muss natürlich super Fasseln kriegen, die er aussucht. Und jetzt hat er halt geschaut, wie er an Fässer kommt. Hat mal beim Olivier Lamy von Hubert Lamy angegriffen, hat mal mit dem geredet und auch bei Méo Camuset angegriffen und hat mit denen nochmal geredet. Und die haben alle gesagt, naja, ich könnte da schon gebrauchte Fässer verkaufen, das machen wir eigentlich nicht. Aber du bist irgendwie ein lustiger Deutscher, der absolut versessen ist von dem, was er macht. Die Geschichte im Hintergrund, die du hast mit dem Benoit Turquet und so, das ist wahrscheinlich auch nicht schlecht gewesen, dass man halt da schon sagt, okay gut, wenn du bei dem Personal Assistant warst, den kennt halt in Frankreich schon auch jeder.
Mhm.
Auch nicht so blöd. Und irgendwie hat er es denen halt einreden können, dass sie ihm die Fassel verkaufen. Weil das machen die normalerweise natürlich nicht. Weil jeder hätte gern Fässer für irgendwelche geilen Betriebe, die halt schon 2-3 Jahre gebraucht sind quasi. Perfekt, jetzt super zum Nutzen und so. Nicht so einfach.
Ich finde das richtig gut, dass die gesagt haben, du bist echt ein ordentlicher Freak, da hast du unsere Fassung.
Ja, ja. Und ordentlicher Freak, ne? Der Nico hat gesagt, das mit gebrauchten Fässern ist aus seiner Sicht extrem gefährlich. Und das ist aus seiner Sicht ein Riesenpunkt, warum viele Sachen am Anfang schiefgängen. Weil mit gebrauchten Fässern zu arbeiten oft komplexer ist und schlechter ausgegangen ist wie mit neuen, sagt
okay,
er.
Okay, ja.
Weil du halt, wenn da irgendwann mal Brett oder Flüchtige oder sonst was war, das kriegst du nicht mehr außer. Und das, also er hat gesagt, das ist, da musst du so aufpassen und da hat er so penibel, deswegen war er so penibel bei dem Thema Fässer, weil er gesagt hat, er hat keinen Bock auf irgendwas, dass das irgendwie jetzt da in diese Naturweinrichtung groß geht, sondern das muss schon sauber sein, das muss schon clean sein und du willst dann nicht, dass das Ganze flüchtig wird, nur weil du halt gebrauchtes Fassel von irgendwem gekauft hast, der halt nicht so sauber gearbeitet hat oder wo halt einmal was flüchtig geworden ist.
Mhm.
Deswegen, das habe ich ganz spannend gefunden, dass er halt echt gesagt hat, also tatsächlich aus seiner Sicht neue Fässer, wenn du mit Holz arbeiten kannst, viel einfacher als mit gebrauchte, weil da halt viel mehr passieren kann quasi.
Mhm.
Weil du nicht abschätzen kannst, was da davor alles genau passiert ist. Ne? Macht schon irgendwo Sinn, aber habe ich sehr spannend gefunden, weil im Normalfall denkst du immer so, ja, gebrauchtes Holz, weil dann habe ich eben weniger Einfluss.
Holz, ja.
Ist aber halt nicht immer der Fall.
Mhm.
Gut, jetzt haben wir Trauben, wir haben Infrastruktur, wir haben Fässer. Jetzt brauchen wir nur noch Leute, die das Zeug kaufen.
Richtig.
Verkaufen muss es irgendwie. Der Nico hat dabei von Anfang an auf ein System gesetzt, das man halt auch wirklich nur im Burgund machen kann, weil sonst irgendwo anders auf der Welt wird das kaum funktionieren. Er hat einfach eine Mailingliste gemacht und verkauft.
Ja, das ist Burgund.
Ja. Knapp 1200 Flaschen war der erste Jahrgang. Bevor noch irgendein Wein gefüllt war oder das jemals wer gekostet hat, war das ausverkauft. Innerhalb von 24 Stunden.
What?
Ja. Also er hat gesagt, das war einfach nur das Thema Instagram plus seine Connections und sein Karriereweg plus fucking Burgund. Hat er schon selber gesagt. Also das geht nur dort, weil die Leute halt sagen, na Moment, da macht wer in Burgund was Neues. Das ist sicher in 2 Jahren oder in 3 Jahren, wenn das irgendwie gut ist, viel, viel teurer.
Ja, okay.
Gerade am Sekundärmarkt.
Eh.
Das heißt, diese Investition am Anfang, das zahlt sich einfach schon mal aus.
Es ist Burgund, ja.
Das ist, du kannst leicht spekulieren, weil es ist Burgund. Und selbst wenn es gar nicht so geil ist, wird sich der Wert nicht senken deswegen, sondern es bleibt dann halt trotzdem auf dem Niveau.
Sehr wurscht, ja.
Und wenn du das direkt über Winzer beziehen kannst, ist es natürlich entsprechend günstig im Vergleich, ne?
Mhm.
haben die Leute halt gekauft. 24 Stunden, ne? Kein Mensch hat das gekostet.
1200 Flaschen, hast du gesagt, sind das?
Ja.
Ist auch nicht unendlich viel.
Na klar, es ist eine super kleine Menge, aber trotzdem innerhalb von 24 Stunden musst du den Schatz einmal verkaufen. Ist schon geil.
Und wie war der erste Jahrgang?
Der erste Jahrgang kann ich da leider nicht sagen, weil ich nie 20 gehabt habe.
Das ist in Ordnung.
Aber qualitativ war super.
Hat der Nico was darüber erzählt?
Ja, war grundsätzlich ein sehr, sehr guter Jahrgang, war ein schöner Jahrgang. Und dann ist ihm 21 gekommen und 21 war halt ganz schrecklich. Da hat er auch von den Flächen nichts gekriegt. Also er hat am Anfang natürlich diese Verträge nur einmal auf einen Jahrgang gekriegt. Es gibt diese Verträge mit über die Courtiers und über den Traubenzukauf, gibt es schon längerfristig auch.
Ja.
Aber am Anfang, wenn du da hinkommst und bettelst, kriegst du natürlich nicht gleich einmal einen längerfristigen Vertrag.
Gut, die müssen halt auch irgendwie rechnen und einschätzen können, ob du das jetzt ernst meinst oder ob du wieder weg bist nach einem Jahr.
Ja, fairerweise muss man dazu sagen, das kannst du dir nicht so vorstellen wie Verträge bei uns. Das sind schon Scheißverträge im Sinne von, die Verkäufer können zu jeder Zeit kündigen.
Ja,
es gibt keine Vertragsstrafen oder irgendwas.
Ah ja, schön.
Das heißt, wenn die sagen, hey, mir ist da gerade einer zugefahren mit einem fetten Porsche, der will mir 50.000 Euro für das Traummaterial geben und du gibst mir weniger dafür, dann können die das einfach verkaufen.
Schön.
Also er hat gesagt, diese Sicherheit, die gibt es eigentlich eh nicht. Aber natürlich ist was anders, wenn du zumindest ein Agreement hast mit den Leuten, dass du langfristig diesen Weingarten vertraglich eigentlich die Trauben von dem kriegst. Erster Jahrgang war das nicht, zweiter Jahrgang war halt dann flächenmäßig, also mengenmäßig im Burgund so schlecht und weil es eben so kalt war, so viel Frost gegeben hat, deswegen gibt es da gar nichts. Das ist eben der einzige Wein aus 21 Amarö. Es steht eher vorne drauf 580 Flaschen.
Ja, genau.
Also wirklich gar nichts. Also von 1200 Flaschen im ersten Jahr, was ja schon sehr, sehr wenig Menge ist.
Auf die Hüften.
Auf die Hüften. Sehr bitter.
Ja. Hat er währenddessen weitergearbeitet in irgendeiner Form bei der Bank oder so?
Jetzt lass mich mal meine Geschichte erzählen.
Also, Entschuldigung. Nein, mich würde es nur interessieren, wie er gelebt hat, überlebt hat.
Ja. Nein, es ist ein Leben und Überleben. Ja. Also er hat gesagt, natürlich hat er dieses erstmals alles ausverkaufen auch nicht so erwartet.
Ja.
Er hat sich schon gedacht, okay gut, es ist Burgund. Er hat auch von der Erfahrungswerte gewusst, er wird das schon verkauft kriegen, die 1200 Flaschen, das geht sich schon aus. Aber es hat ihm natürlich total geschockt und überrascht, dass das so funktioniert hat. Das hat natürlich geholfen, weil er halt sofort das Geld gesehen hat. Er hat halt sofort einmal die Kohle gekriegt, bevor der erste Jahrgang noch ausgeliefert worden ist. Das heißt, er hat auch einen Teil von dem Bankkredit, den er sich aufgenommen hat, damit er das überhaupt erst einmal aufstellen kann, zurückzahlen können.
Super.
Und ist halt dann gleich einmal so ein bisschen in dieses Rall reingekommen, hat auch gleich einmal begonnen können, dass er selber Equipment kauft und eben dieses ganze Abenteuer weiterdenkt. Dann eben, wie gesagt, dieses 21er Jahr, wo halt so viel Frost, dass gar nichts da ist, kühles Jahr, extrem kleiner Jahrgang. Er kriegt eben diesen einen Weingarten im Pomard, den musst du halt nehmen. Das ist es. Mit dem kann er arbeiten. Das war eh super Qualität insgesamt, aber halt trotzdem ganz was anderes, als er vorher gehabt hat. Und ja, den hat es halt eben das eine Jahr gegeben und es war auch klar, dass den Wein danach nimmer geben wird. Das war einfach Glück, dass er die Fläche da gekriegt hat. Sagst natürlich, ja passt, damit ich nicht gar nichts mache, kann ich ein bisschen was machen. Und das ist grundsätzlich eine geile Lage, aber die ist nur durch 7 Zufälle in genau dem Jahr halt da so frei gewesen, dass er schnell zuschlagen hat können, was machen hat können und das war's. Und den Wein hat er, also den 21er hat er noch komplett bei Colin und Nicolas von Maison Haber gemacht. Ab 22 dann teilweise noch bei einer gearbeitet und ab 23 dann hat er alle seine Weine in Pomard gemacht. Sie haben nämlich dort ein Haus kaufen können mittlerweile.
Oh, wie cool. Ja,
richtig cool. Er hat auch gesagt, das war absolut schwierig, weil ein Haus kaufen in Frankreich als Deutscher extrem schwierig, weil du keinen Kredit kriegst, weil da die alle die Finanzierung nicht geben, weil die sagen, puh, nein, also an da an Nicht-Staatsbürger quasi, das geht gar nicht. Er hat gesagt, er hat dann quasi über den Chef von der ortsansässigen Bank hat er das irgendwie spüren können, dass der persönlich dann interveniert hat und gesagt hat, na doch, der Typ, ich bürge irgendwie für ihn oder sonst was und deswegen darf man den Kredit da vergeben und sonst, also normalerweise geht das gar nicht. Also halt ganz schwierig, aber jetzt hat er ein Haus mit seiner Frau gemeinsam, mit seiner heutigen Frau, die kann auch Französisch.
Ach, yes. Auch
das ein großer Vorteil. Aber er hat gesagt, er ist selber trotzdem komplett immer mit Google Translate und mit den ganzen DeepL und sonst was, mit allen Übersetzungstools immer unterwegs, weil keine Chance. Auf das kommen wir nachher nochmal. Aber jedenfalls, Haas kann da dann auch arbeiten und hat eben mittlerweile auch nochmal andere Flächen, auch nochmal ein bisschen mehr Flächen. Er hat auch in Merceau eine Aligoté-Fläche, in Combloschin gekriegt und Savigny-le-Bon hat er auch ein bisschen was gekriegt. Und da hat er jetzt wirklich diese über längere Jahre vertraglich zugesicherte Recht auf den Zukauf der Trauben. In gute Jahrgänge gibt es mittlerweile so um die 8000 Flaschen.
Oh, okay.
Also hat sich schon einigermaßen gesteigert mittlerweile. Mhm. Und 21 Pomat, wie gesagt, ganze 580 Flaschen. Entsprechend schlecht zu bekommen ist ganz speziell dieser Wein, weil da gibt es halt wirklich gar nichts.
Ja.
Die anderen Weine sind auch ganz, ganz schlecht zu kriegen. Großer Dank an dieser Stelle an den Hinweisgeber und Wein zur Verfügungsteller, an den lieben Michael. Der hat mir nämlich den Hinweis geschickt, hat gesagt, hey, das muss da auch schon voll spannend, was da passiert. Und der hat dann gesagt, hey, wenn du nicht weißt, wie es dann die Weine kommst, weil halt eben das eigentlich nur über diese Subskriptionsliste geht und dann gibt es Gastrohändler. Mhm. Also das sind die zwei Möglichkeiten. Ja. So einen klassischen Händler für Endkonsumenten hat er gar nicht, weil das zahlt sich auch für die Menge wiederum nicht aus. Und er hat gesagt, das bringt ihm nichts, wenn er da nochmal auftaucht. Weil über die Mailinglisten verkauft er die Sachen eh an die Privatkonsumenten, da tut er sich eh leicht. Und der Rest geht an die Gastro und das war's. Ein bisschen was halt nach Deutschland natürlich, weil als Deutscher, deutsche Gastro, das funktioniert schon. Und der Michael, der hat mir eben den Wein geschickt, weil er gesagt hat, hey, wenn du nichts findest und niemand findest, der was das verkauft bei euch, sag Bescheid. Weil ich habe ein bisschen was und hat mir dann eine Liste geschickt, weil der war von Anfang an in der Subskription dabei.
Oh, nice.
Und hat dann gesagt, schau her, sag mal, was du ungefähr haben willst, hat mir den 21er geschickt und eine Flasche Pinot aus 23. Und ich habe mir natürlich einmal die 23er Pinot-Flaschen aufgemacht, weil ich gesagt habe, ich muss einmal schauen, wie das überhaupt ist, ob mir das überhaupt taugt, ob ich das vorstellen will. Das ist schon einmal ganz ein anderer Wein.
Aha.
Im Nachhinein würde ich wahrscheinlich tauschen und den 23er dahinstellen und den 21er zuerst kosten. Weil der 23er ist nochmal einen dicken geiler, finde ich, weil es nochmal mehr Saft und nochmal mehr Frische.
Ja, okay.
Und obwohl ich das natürlich jetzt, ja klar, dafür gemacht ist, dass das einmal link habe, sind die Sachen nach ein paar Stunden Karaffe super, super zugänglich eigentlich, finde ich. Also es macht richtig Spaß auch schon. Auch die 23er schon. Und das ist schon, also es war richtig geil. Von dem her, da ist echt nochmal auch einiges passiert an Weingärten. Also das spürst du auch, dass da einfach nochmal 3 Schritte vorwärts gegangen sind. Mhm. Also richtig cool. Jedenfalls hat er mir das geschickt, Gott sei Dank, weil sonst wäre es schwierig gewesen. Und der Wein selber, also Amarö, ist eine Hanglage. Mhm. Also die kriegt ein bisschen weniger Sonne als die restlichen Flächen im Pomat. Bleibt also immer ein bisschen kühler, ist aber trotzdem ein bisschen tiefgründiger.
Mhm.
Die Flächen, von denen der Nico Trauben kauft, sind alle eigentlich biologisch oder biodynamisch bewirtschaftet. Wobei er gesagt hat, das hat er erst nach und nach herausgefunden, weil es war für ihn per se jetzt kein Muss, sondern ihm ist vielmehr um das gegangen, wie schaut der Weingarten aus, wie ist das Wertebild von dem Winzer, Winzerin dahinter, wie arbeiten die? Und gar nicht so auf, ja, sagen wir, dein Zertifikat oder sowas, das kannst du sowieso nicht bringen, sondern vielmehr, wie schaut es da vor Ort aus, wie wird da gearbeitet? Und er hat halt gesagt, da ist er dann danach eben so draufgekommen, ja, das ist eh alles genauso gearbeitet, wie er das selber auch machen würde, mehr oder weniger. Aber halt jetzt nicht irgendwie dogmatisch, es muss so sein oder sonst.
Okay.
Aber ja, hast da keine Chance, wenn du schauen musst, dass du irgendwie an Trauben kommst.
Nein.
Oder als Handlese ist eh klar, im Burgund ist das ja sowieso Nummer 1 Thema, geht eh nicht anders. Das kommt dann alles in so 11-Kilo-Kisten, kommt dann beim Nico quasi an, wird dann zu 100% destemmt, also gar keine Ganztraube in 2021, auch aufgrund von dem kalten, schwierigen Jahrgang.
Mhm, ja.
Sehr sanfte Extraktion, weil du gerade in so einem Jahr wie 21, hat er gesagt, nicht zu viel Phenolik einbringen willst, weil wenn das eh schon alles nicht so ultra, ultra reif ist und dann gärt das, ist das halt nicht leiwand, wenn du da jetzt auch noch viel extrahierst und dann wird das einfach nur
very,
nervig.
Very, very rough. Ja.
Genau. Mhm. Offener Gärbehälter ohne große Temperaturkontrolle, auch nicht allzu lang, die Gärung, hat der Nico gesagt, dass er lässt jetzt nicht unendlich stehen. Dann wird abpresst, Schwefelgabe immer nur, wenn es nötig ist. Und zwar nicht nach Gefühl oder nach irgendeiner Regelung, sondern immer alles ganz genau gemessen. Das ist schon was, was er sich auch immer aus diesem ganzen Amerikanischen ausgezogen hat. Das ist alles ultimativ analytisch, wie er das angeht. Und er versucht immer so ein Spannungsfeld aufzubauen zwischen ganz genau die Werte zu kennen, aber gleichzeitig wirklich nur einzugreifen, wenn er sagt, okay, jetzt muss ich wirklich ein bisschen was tun. Also immer wissen, nicht immer dann reagieren drauf, sondern ja, auch einfach sein lassen, aber halt ganz genau im Kopf haben, so und so schaut das aus. Es wird auch nichts filtriert oder geschönt oder sonst was, aber wie gesagt, er schaut sehr genau auf die Zahlen und er will am Ende halt einfach saubere, stabile Weine, die nicht funky oder natural oder sonst was sind.
So wie diese hier.
Ja. Richtig. Amarö 21 ist dann zu 50% in neues Holz und zu 50% in gebrauchte Fässer von François Frère gekommen. Also auch nochmal natürlich Holz, das bestes Holz ist, weil sonst geht es natürlich nicht.
Yep.
Kommt dann knapp 16 Monate ins Fass, bevor er unfiltriert abgefüllt, wird dann nochmal abgezogen, damit es halt auch klar in die Flaschen kommt und das war's. Die Weine gibt es einerseits eben über die besagte Mailingliste. Wir verlinken euch die auch in die Shownotes. Ich habe nämlich im Internet irgendwo gelesen gehabt, dass quasi diese Mailingliste, dass da schon eine Warteliste gibt und dass das alles gar nicht funktioniert und da kriegst du gar nichts mehr und bla bla. Und der Nick hat gesagt, das ist ein kompletter Blödsinn. Diese Mailinglisten-Zuteilung gibt es, du kannst dich da eintragen. Und er macht es im Endeffekt einfach so, dass er halt für die Privatkonsumenten, weil Gastro ist natürlich unabhängig von der Mailingliste, klar, für die Privatkonsumenten das einfach komplett aufteilt. Das heißt im Endeffekt, Leute, die länger dabei sind, kriegen halt jetzt immer weniger Zuteilung. Also er teilt es einfach immer mehr auf.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass er einfach jetzt sagt, wenn du dich anmeldest und sagst, du hättest gern was, dass du gar nichts kriegst.
Mhm.
Also er schaut, dass er allen irgendwie ein bisschen was zuteilt. Fokus natürlich Deutschland und Österreich von dieser Mailingliste auch insgesamt.
Okay.
Weil er halt sagt, er muss die Weine sowieso von Frankreich nach Deutschland bringen quasi und versendet dann von dort, weil er da eher in die Gastro und so liefert.
Ja.
Und wenn er dann jetzt irgendwie nach Singapur die Weine schicken soll oder sonst was, das zahlt sich halt bei der Menge auch gar nicht aus.
Ja.
Wenn da jetzt dann wer 12 Flaschen kauft mit dem ganzen Zollthema und sonst was und was du alles für einen Import dort draufpicken musst und bla bla, vergiss es. Also das macht er nicht, sondern also macht er schon, sagt er, wenn wirklich wer kommt, der halt irgendwo aus einem anderen Land ist, schaut er, dass man das irgendwie hinkriegt.
Mhm.
Aber das ist für ihn halt dann meistens ein Nullsummenspiel und halt eher, dass er sagt, ja gut, ist cool, dass wer von dort da die Weine kriegt, aber der Fokus liegt eigentlich auf Österreich und Deutschland vom Endkunden.
Manchmal ist da rechtliche Themen bei manchen Ländern. Also es ist halt, es macht es nicht leichter. Gerade wenn du es selber verschickst und nicht über einen Händler
machst. Genau, er macht das alles selber. Das heißt, es ist einfach für ihn dann nur hocken.
Ja.
Der Kostenpunkt für den 21er Pomat war irgendwann einmal knapp bei 90 Euro.
Mhm.
Aber wie gesagt, das gibt es sowieso nicht mehr. Ne?
War und irgendwann einmal
es
lieber.
Ja, es ist halt auch Burgund, ja, so ist es leider.
Mhm.
Ich finde es gut, dass wir damit auch ein bisschen auf die Kritik eingehen, die wir vor kurzem einmal gekriegt haben, dass wer gesagt hat, ja, wir sollen wieder mal ein bisschen günstigere Weine vorstellen. Und ich mir gedacht, scheiße, meine nächste Folge ist Wein, der nicht bekommbar ist quasi oder kaum bekommbar ist und er ist teuer. Scheiße.
Du Elitist, was soll denn das?
Sorry. Aber keine Sorge, wir haben auch Sachen wieder in der Pipeline, die wieder ein anderes Preisniveau haben.
So ist
aber
es.
Das ist halt einfach eine geile Geschichte gewesen, cooler Wein.
Ja, musst machen.
Musst natürlich machen. Das ist halt saugeil. Und natürlich habe ich mich schon auf diese Mailinglisten eintragen, ist eh klar.
Ja, ich sicher.
Meine, das muss man machen.
Mhm.
Na gut, jetzt kannst du mal bewerten, bevor ich dann weiter erzähle, was der Nico sonst noch so macht und
sehr gerne,
wie sich das alles ausgeht.
Es ist eine 9,4 für mich. Ich finde das elegant sehr, sehr schön. Ich finde diese würzige Tiefe sehr, sehr schön. Es hat dem jetzt dann einmal sehr gut getan, dass der länger im Glasl war.
Mhm.
Sagst du, was ist? Jetzt hat er nochmal mehr aufgemacht. Am Anfang, ich habe es ja ganz kurz gesagt, war er vielleicht sogar noch ein bisschen zu, also ein bisschen in sich.
Der es wird, kommt jetzt auch saftiger mehr raus. Ja,
ja genau. Er wird niemals laut sein,
aber
dafür ist er nicht gemacht, dieser Wein. Also es kann durchaus nur ein bisschen mehr Soft haben für mich. Und wenn du sagst, 23 hat,
genau, 23 das ist Ticken mehr Soft, genau das.
Mhm. Dann ist das wahrscheinlich Perfektion.
Voll. Also das war Côte Nuit Village. Also eigentlich natürlich eine Stufe drunter, wenn man es so vergleichen will. Und halt irgendwie Flaschen um 40, 50 Euro oder so. Mhm. Weil, ja, Burgund gibt es halt sonst nichts. Es fängt halt dort an. Aber das war ultimativ trinkflüssend hat, das hat halt einfach richtig soft gehabt. Also das war nochmal mehr auf dieser Saftigkeit. Das ist schon viel karger in sich, finde ich, ja, als wie jetzt der 23 war.
Na voll, also ich glaube, ich habe es vorher ernsthaft genannt und ich bleibe sehr gerne dabei.
Ja, voll.
Aber sehr in sich ruhend
auch. Ja.
Also das voll ist einfach ein Wein, da merkt man halt, da hat sich wer einfach was überlegt dabei. Von oben bis unten durchdacht.
Richtig, richtig.
Und dann geschaut, dass dem Wein möglichst gut geht.
Ja.
Und dass er dann genauso, wie das konzipiert war, halt auch in die Flaschen kommt.
Richtig.
Und halt sehr jahrgangstechnisch macht das sehr viel Sinn.
Voll. Das ist schon voll. Nein, ich bin auch bei cool. einer 9,4, 9,5, finde das richtig schön.
Ja.
Aber wie gesagt, mir hat auch 23 dann nochmal einen dicken mehr taugt eigentlich. Mhm. Aber man hat halt nicht so viel Auswahl, wenn man die Weine eigentlich gar nicht kriegt und ja, da okay schon darauf angewiesen ist, dass da ein sehr, sehr, sehr netter Follower an das zur Verfügung stellt.
Danke, ne? Michael hat der Kasten.
Michael,
danke
ja
an den Michael. Das finden wir natürlich immer extrem cool, wenn man da dieses Full-Service-Paket kriegt mit Tipp und dann Weine
ja, dazu richtig sogar. Er war also lieb und hat gesagt, ja, hey, nett, dass du glaubst, ich habe da irgendwas damit zu tun. Ich habe das einfach von Anfang an verfolgt, finde halt die Geschichte cool.
Sau cool.
Und habe halt ein bisschen was im Keller, weil, wie gesagt, wenn du ganz am Anfang gleich angemeldet hast, hast du halt auch noch so Sechserkisten gekriegt und so teilweise. Also schon wirklich arge Menge für das, dass das am Schluss 1200 Flaschen waren.
Das stimmt, ja.
Weiter im Text, wie gesagt, der Nico spricht kein Französisch. Es ist ja weiterhin ein Thema, hat er gesagt. Er ist jetzt auch nicht dabei, das groß zu lernen. Also der Zug ist, glaube ich, abgefahren.
Wirklich?
Aber er hat gesagt, es ist tatsächlich so, dass du die Leute einfach mit schlechtem Französisch ansprechen solltest. Dann versuchen sie, mit dir Französisch zu reden. Du redest weiter ganz schlecht Französisch. Sie denken sich dann, Alter, fuck, das ist mir zu deppert. Bevor ich das jetzt alles dreimal sagen muss, rede ich gleich mit dir Englisch.
Okay, gut.
Weil er hat gesagt, er hat die Erfahrung gemacht, immer da, wo er versucht hat, mit Englisch anzufangen.
Nein, du darfst niemals mit Englisch anfangen.
Sie haben einfach Französisch zurückgeredet.
Ja, natürlich.
Sie sind auch halt vollkommen wurscht.
Aber das ist ja der Klassiker, ne?
Ja.
Du musst ein bisschen Französisch musst halt haben.
Richtig. Und der hat gesagt, ja, Translate Apes, seine besten Freunde.
Danke, Dippel.
Und eben seine Frau, die Svenja, die halt fließend Französisch spricht. Er hat auch eine gute Freundin in Bordeaux, die selber als Courtier arbeitet und ihm da immer wieder ein bisschen aushilft in Fachbegriffe oder sonst was, dass das ein bisschen funktioniert. Oder wenn er die halt anruft und kurz dazwischen schaltet, dann hilft ihm das halt natürlich auch. Und insgesamt sagt er, geht es halt sehr darum, dass du dir den Respekt von den Leuten vor Ort verdienst. Also
klar,
seit die Leute wissen, dass sie das Zeug verkauft und das auch noch gut ist, geht es schon um einiges leichter.
Sicher.
Er hat auch ein paar Schmähs gebracht, die natürlich nicht deppert sind. Er hat zum Beispiel in 2024 wieder ganz, ganz schwieriges Jahr, also richtig scheiße gewesen.
Ja.
Und er hat erzählt, er hat mit einer Praktikantin, also sie haben 24 das erste Mal Praktikantin gehabt, er hat für ein Fass, ein einziges Fass, über 18 Stunden aussortiert.
Oh mein Gott.
18 Stunden für ein Fass.
Ja.
Und 24 hat er zum Beispiel den Move gemacht, dass er den Weinbauern mehr zahlt hat pro Kilo, als er vertraglich hätte müssen, weil er gesagt hat, naja, das war für uns alle ein scheiß Jahrgang und die Leute sind davon abhängig, dass sie da weiterarbeiten können und ich will haben, dass die qualitativ hochwertig weiterarbeiten können. Also investiere ich lieber in der Zeit ein bisschen mehr rein, aber wenn ich weiß, ich krieg's nicht zurück quasi, aber es hilft halt denen und das ist natürlich ein super Move.
Du kriegst es am Schluss ja trotzdem zurück.
Ja, genau. Das kriegst du doppelt und dreifach zurück, aber musst halt erst einmal machen. Also ist schon ein cooler Move.
Ja.
Vor allem auch, wenn du das alles selber finanzierst. Also der kann halt nicht einfach so in die Geldkisten greifen, sondern das musst du schon durchkalkulieren, ob sich das irgendwie ausgeht. Aber er hat gesagt, nein, das war einfach wichtig, weil er halt auch gemerkt hat, wie das moralisch für die Leute halt natürlich zach war, wenn die so viel verloren haben.
Klar.
Und dann kriegst du eh nur eine kleine Menge und dann hat er gesagt, na gut, ich kann halt nicht so viel machen, ich krieg dann nicht so viel am Schluss außer, kann nicht so viel davon verkaufen, aber ich möchte ihnen jetzt eigentlich aus Wertschätzung ein bisschen mehr zahlen, damit die zumindest abgesichert sind. Und das hilft sicher, dass diese Verträge dann auch längerfristig eingehalten werden. Ne? Also ist schon nicht deppert. Dass der Nico so richtig detailfokussiert ist und sich richtig einhängt, ist klar. Aber lass mir noch eine kleine Geschichte erzählen, die zeigt, wie sehr er sich reinhängt. Du hast das vorher eh schon so ein bisschen angedeutet. Dieser Job in der Bank.
Ja.
Den er damals aufgegeben hat, zu dem ist er ja 2020 nochmal zurückgekommen.
Mhm.
Im Endeffekt hat er gesagt, war er mit seinem Ex-Chef essen und der hat gemeint, naja, schade, dass du nicht mehr da bist, nur mehr Wein machst, du warst ja eigentlich super und wir könnten dich schon wieder brauchen, aber bist halt nicht verfügbar. Und der hat gesagt, naja, also verfügbar, wenn wir eine Regelung finden, wo ich diesen Job machen kann und nebenbei mein Geisenheim-Studium und so machen kann, war das schon eine Option. Mhm. Und ja, der hat sich das halt ausgemacht mit dem Unternehmen und der Nico arbeitet auch heute noch nebenbei in der Bank.
Was?
Ja. Also nebenbei ist auch der falsche Begriff. Er macht so um die 35 bis 40 Stunden in der Bank.
Ach, Nico, das ist nicht nebenbei.
Nein, er hat sich selber ausgebessert und gesagt, also nebenbei stimmt eigentlich nicht. 35, 40 Stunden in der Bank in 4 Tagen die Woche. Und die restlichen 3 Tage sind für Wein da quasi. Also natürlich heißt das nicht, dass er nur 3 Tage in der Woche Wein macht, sondern wenn er heimkommt auf die Nacht, muss er halt E-Mails machen und mit Leuten reden und halt organisatorische Sachen machen. Aha. Aber er schaut halt immer, dass er ja, die 3 Tage so viel, wie es irgendwie geht, im Burgund und ist.
Ah, das heißt, er fährt hin und her?
Ah. Er pendelt immer wieder zwischen Hamburg und Burgund hin und her. Er kann auch aus dem Burgund quasi Homeoffice machen teilweise.
Okay, gut.
Aber er ist halt trotzdem in dem Unternehmen in einer Führungsposition.
Achso, das heißt, er ist ja wirklich
zurückgekommen. Er ist wieder in diese Führungsposition. Er ist wieder in einem Job, wo er eine Personalverantwortung hat und wo er ein bisschen was zum Tun hat. Auch.
Puh. Na dann schauen wir mal, ob er Anfang August unten ist.
Ja, genau, deswegen habe ich gesagt, du musst schauen, ob er da ist, weil so einfach ist das nicht.
Yep.
Aber er hat halt gesagt, für ihn ist das halt super, weil sie halt da einfach eine geile Regelung gefunden haben. Und er muss halt jetzt dadurch, dass er ja nicht in die Weingärten steht, muss er ja nicht ständig im Weingarten arbeiten. Er muss natürlich unten sein und Fässer auftoppen, schauen, wie der Wein da steht, ob irgendwas gemacht gehört, alles kontrollieren. Und das ganze Organisatorische, das ganze rundum, also Fahrt wird ihm natürlich nicht.
Hat er irgendwen unten, der nur für ihn da ist, also irgendwen, der im Weingut mitarbeitet?
Nein, sie machen das nur, also seine Frau und er, und sie sind halt beide, also sie arbeitet auch im Finanzwesen und sie schauen halt, dass irgendwie immer wieder so viel wie möglich unten sind, aber er hat jetzt niemand, der da groß schaut, sondern er schaut halt wirklich, dass es selber ständig da ist.
Mich wundert es, ich meine gut, wenn er eh schaut, dass er so viel wie möglich da ist, dann geht sich das eh alles aus. Aber mich wundert es fast ein bisschen, dass er so weit loslassen kann, dass er manchmal weggeht von seinen Fässern. Weil es klingt schon so, als ob er das alles sehr, sehr, sehr genau nehmen würde.
Ich glaube, solange er seine Zahlen im Kopf hat und die Daten hat, geht das. Und er hat halt gesagt, für ihn ist das halt jetzt aktuell, weil viele würden jetzt eben sagen, ja, boah, Alter, vollkommen gestört und was du da alles machst und 2 Jobs und warum. Und er kommt theoretisch auch einfach nur Wein machen und er kommt schon irgendwie davon leben. Er hat gesagt, das wird sich schon irgendwie ausgehen, weil mit diesem erstens Burgund-Thema und Subskriptionsthema, das geht sich schon halbwegs aus, weil du kriegst halt Kohle einer, ja, kannst halt nicht so viel, hast nicht so viel Spielraum, aber es wird schon gehen. Er hat gesagt, für ihn ist einfach ein Thema, dass ihm das extrem Spaß macht, dass er halt im Job super fokussiert auf das eine Thema sein kann, weil der Job hat mir immer Spaß gemacht.
Ja.
Es war halt nie das, es erfüllt mich komplett, aber es hat ihm grundsätzlich getaugt. Und jetzt hat er halt das, dass er sagt, ja passt, das taugt mir. Und dann habe ich dann auch das komplett emotionale, leidenschaftliche im Vergleich zu diesem doch komplett zahlengetriebenen und beruhigten, fokussierten in der Bank.
Jetzt war ein Ausgleich
gefunden. Genau. Ja. Er hat gesagt, das ist für ihn, ist es wirklich der perfekte Ausgleich. So wie wer anderer sagt, halt, ja passt, ich mache jetzt den Sport, damit ich da abschalten kann.
Ja.
Und er hat halt auf der einen Seite das Weinthema und auf der anderen Seite die Bank und kann halt da dazwischen abschalten.
Er hat halt einfach ein Weingut im Burgund zum Abschalten.
Ja, es ist so lustig, ja. Ach, und das halt einfach selber finanziert.
Nein, selbst aus dem Boden gestemmt.
Nicht auf quasi, ja passt, mir hat da wer ein Weingut gekauft, damit ich da nebenbei ein bisschen Garde haben kann. Also komplett irre, was der macht.
Eigentlich Wahnsinn, ja.
Ja, ja. Aber er weiß selber, er hat selber auch sehr darüber gelacht, dass er halt, also er macht das halt Spaß. Ne? Das ist halt sein Leben, das taugt ihm halt total. Und deswegen super. Und er hat gesagt, das funktioniert perfekt so mit der Banker, dass er einfach diese Freiheiten hat. Und er kann es natürlich dann auch nehmen, wenn Leser ist, dass er halt sagt, ja gut, jetzt bin ich halt am Stück länger mal nicht da und schaffe das zu delegieren, kann grundsätzlich eben auch aus dem Burgund dann Homeoffice machen an manchen Tagen, kann sich das so ein bisschen einteilen. Also es funktioniert schon, aber also der hackelt schon richtig eine.
Ja, also ich glaube, die Urlaubstage in der Bank sind dann halt einfach die Lesetage im Burgund. So würde ich das einschätzen ungefähr.
Ja, genau. Es ist halt alles diesem Gesamt Lebensstil gewidmet. Ja. Ich habe dann natürlich mit dem Nico ein bisschen geredet, wie es langfristig weitergeht. Und er hat ihm gesagt, ja, mal schauen. Sie haben eben das Haus- und Wirtschaftsgebäude in Pomard. Gleichzeitig sind sie natürlich viel in Hamburg, weil dort halt Arbeit, also Bankarbeit ist. Das Weinthema soll ja in dieser Größenordnung bleiben, hat er gesagt. Also diese 8000 Flaschen im Bestfall sind für sie eigentlich optimal, hat er gesagt.
Okay.
Vielleicht kann man bei den Flächen noch geilere Sachen kriegen teilweise. Da gibt es natürlich immer noch mal einen dicken, was Spannenderes. Mhm. Wobei er ganz klar sagt, Premier Cru, Grand Cru Lagen würde er nicht nehmen.
Okay.
Weil er sagt, mit Klimaerwärmung und Co. hat das eigentlich keine Zukunft mehr. Für ihn ist Grand Cru nicht mehr richtig eingeordnet eigentlich. Mhm. Also eher die Premier Cru Lagen, wo er sagt, da gibt es noch ein paar Flächen, die, wenn ihm das wer anbietet, sagt er natürlich sofort, okay gut, da muss ich tauschen, weil das ist halt einfach noch mal geiler.
Ja.
Aber sonst passt es eigentlich perfekt so. Und dieses ganze Thema selber bewirtschaften und so, habe ich natürlich auch mit ihm geredet, ob ihm das reizen wird. Und er hat gesagt, eigentlich nicht. Zumindest nicht im Burgund, hat er gemeint.
Ah, okay.
Weil ein langfristiger Traum ist, schon Wein irgendwo zu machen, spätestens dann in der Pension, wo man aufs Meer schauen kann.
Ah.
Das ist so ein bisschen dieser Wunschtraum. Also er hat gesagt, so kleines Weingut, eigene Fläche, irgendwo in Italien, vielleicht Maremma.
Maremma ist schon sehr gut, das verstehe ich schon.
So was konnte er sich vorstellen, so Abendsonne im Weingarten schnell aufs Meer schauen, vielleicht doch ins Piemont. Es könnte auch sein, du hast halt kein Meer, aber...
Ja, das Meer ist noch genug.
Richtig, also so... So ist diese Überlegung gerade. Also schön. Mal schauen, was der Nico und die Svenja von Maison Meyer langfristig so machen. Es ist absolut nicht sicher, dass die für immer im Burgund bleiben. Mhm. Glaube ich auch nicht. Dafür sind sie zu frei und ist der Nico auch zu frei in dem auch wieder, was halt ein bisschen aus Amerika, aus diesem Learning rauskommt. Du kannst halt unterschiedliche Projekte machen. Er ist halt nicht dieser klassische Weinbauer, sondern das ist halt wirklich einer, der das mehr in dieser Winemaker-Thematik sieht.
Ja.
Ja, und das ist meine Geschichte zu Maison Meyer oder Maison Meyer, einem Hamburger Paar, er ist Hamburger, sie ist aus der Nähe von Bayern, aber Hamburger, der Wein macht im Burgund.
Also ich habe nicht erwartet, wo genau diese Reise jetzt hingehen wird.
Nein, kannst du auch nicht, finde ich. Man kann die Reise nicht voraussehen, oder?
Nein, absolut nicht. Ist so witzig, weil das ja angefangen hat ähnlich wie unsere letzte Syrah-Folge.
So mit genau.
Der Banker, der jetzt sich umentscheidet.
Ja,
das war die Richtung, in die ich geschaut habe.
Ich schmeiß hin.
Ganz genau,
und
nie
jetzt
wieder
zurück. Winzer. Genau.
Gesagt. Das ist sehr, sehr lustig. Und man sieht halt auch wieder, auf wie viele verschiedene Weisen man Wein machen kann und richtig guten Wein machen kann. Burgund ist natürlich auch absolute Wildcard.
Ja, die Steppert, ja.
Das ist schon richtig.
Aber das ist ja mal da einfach passiert, ne? Das habe ich auch so lustig gefunden. Mit dem, das war null irgendwo auf einem Plan. Das war einfach nur, weil der Niklas angegriffen hat und gesagt hat, naja, kannst du ja bei uns machen, was stehst du ja, komm over. Und er sich gedacht hat, ja shit, es ist Covid, geht eh nix.
Ja.
Warum nicht probieren, ne?
Sehr, sehr, sehr cool.
Und wenn du die Infrastruktur nutzen kannst, er hat halt am Anfang eigentlich nur, unter vielen Anführungszeichen, die Trauben kriegen müssen und finanzieren müssen.
Ja, es ist trotzdem nicht ganz so einfach natürlich, aber...
Nein, einfach gar nicht, aber die Chance kriegst du jetzt sonst auch nicht nochmal, ne?
Stimmt. Also er hat sie schon ergriffen.
Ja, sicher.
Sau cool. Na gut, ich schaue mal, ob ich ihn erwisch,
wenn er gerade unten ist, falls er gerade unten ist.
Vielleicht hat er gerade einfach seine Urlaubstage und schaut seine Fässer an.
Ja, also ich glaube, Freitag ist immer ganz gut.
Scheiße, ich bin nicht am Freitag dort.
Na gut, dann muss ich mit dem ausmachen. Vielleicht kann er seinen Dienst ein bisschen schirmen.
Ja, wegen mir braucht er nichts schirmen. Aber ich schaue mal, was er sagt. Auf jeden Fall, vielen Dank für diese Folge. Gutes Entertainment geliefert heute. Sehr, sehr gut.
Schon, oder? Ich bin bei dem Videocall, den wir gehabt haben, bin ich auch jedes Mal so, what? Wo geht die Reise jetzt hin? Das gibt's doch nicht.
Weil was passiert jetzt?
Nachdem das halt 2020 startet und so eine kleine Menge, du findest eine Website von ihm, wo halt ein paar allgemeine Sätze stehen und er beschreibt eigentlich die einzelnen Vintages ganz gut. Das ist ganz spannend, das kannst du recht im Detail anschauen. Aber du findest natürlich diese Geschichte im Detail halt nirgends, ist eh logisch, weil es gibt keinen Endkonsumentenhändler, es gibt halt dann in Österreich einen Händler, der das gastrotechnisch macht und dann gibt es die Bella, macht es in Deutschland für die Gastro quasi, also Bellvigne. Und das war's und da findest du natürlich jetzt nichts, weil du brauchst ja nichts für Endkonsumenten online haben, wenn du nur einen Gastro verkaufst, du stehst nicht dort und verkaufst. Ne?
Ja.
Und dann habe ich gedacht, so, okay gut, ich meine, sicherlich eine lustige Geschichte. Keine Ahnung, wie der Typ aus Hamburg da ins Burgund kommt und warum er das jetzt macht und wie er sich das einbüht hat quasi.
Muss man schon mal nachfragen. Hat er nicht. Was passiert?
Ja.
Na gut, wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Ihr wart sehr entertained. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Weinvorschläge und Feedback von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps werden uns beide gleichzeitig schicken. Ansonsten ist es keine Überraschung mehr. Wir nehmen gerne auch Flaschen als Weintipps, gar kein Problem. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch dort sehr über Bewertungen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen, Fotos und Co. vor. Nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.